Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen. Da sind wir mal wieder.
Genau, nächstes Wochenende. Den Spruch kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen mit Glück, und aber egal. Auf jeden Fall, hier sind wir.
Ja, hier sind wir, wir zwei beide. Wie heißt es so schön? It takes two to tango.
Ja, aber ja. Tango, erstens mal bin ich nicht der Tänzer und dann Tango mit dir, ich weiß nicht.
Nein, es ist ja auch im übertragenen Sinne.
Wenn, dann würde ich doch lieber gerne führen.
Das muss man ja auch im übertragenen Sinne sehen, ja, das okay. Ganze. Das ist auch so ein amerikanisches Sprichwort oder ein, ja, ist glaube ich ein amerikanisches Sprichwort, dass man für irgendwelche Projekte immer zwei benötigt. Ja, so ist das.
Ja.
Ja, da sind wir am Samstag. Bei uns ist Nieselregen und es ist grau in grau.
Oh, bei uns kommt ein bisschen die Sonne raus.
Nee, das ist nicht
die,
der Fall.
Die Nacht war sehr nass und es ist immer noch sehr nass draußen. Ich hatte ja zuerst noch die Hoffnung, irgendwie vielleicht doch noch mal kurz über den Rasen drüber zu können.
Ja.
Aber das ist alles viel zu nass.
Das ist das
Problem. Mal vor der Aufnahme mit unserer Kleinen noch mal draußen eine Runde laufen und hatte die falschen Schuhe an, falsch in dem Sinne, dass die halt nicht wasserdicht sind.
Mhm.
Und hat entsprechend nass, dann ja, aber was willst du machen?
Das Thema Rasenmähen bereitet mir derzeit auch viele Probleme in Anführungsstrichen, weil
wenn ein Traktor immer einsackt, ne?
Traktor, das die Lauffähigkeit der,
hier noch von Hand.
Die Lauffähigkeit von dem Gerät hängt immer noch am seidenen Faden. Also die Saison hat er höchstwahrscheinlich noch durchgehalten und mal gucken, was dann nächstes Jahr passiert. Wir hatten ja darüber berichtet, dass das Gerät mir Sorgen macht. Und Gott sei Dank hat er diese Mähsaison noch durchgehalten, bis jetzt. Ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht.
Ja.
Ich reite das Pferd so lange, bis es wirklich kaputt ist.
Na, siehst du mal, wir hatten eben kurz vor der Aufnahme ja auch nochmal über iPhones gesprochen. Und da hatte ich ja auch nochmal kurz vorgerechnet mit meinem 13er, dass ich es bis zum 20er wahrscheinlich nicht mehr hinkomme. Alleine mal, was die Haltbarkeit oder überhaupt das Nutzen noch betrifft und vor allem auch die OS-Updates. Ja, das wird echt schwierig bis dahin. Weil ich hatte ja vor 2 Wochen auf iOS 26 das Update durchgeführt und bin da auch eigentlich zufrieden damit, läuft.
Mhm.
Ab und zu gönnt er sich mal eine Gedenksekunde, okay, aber das war ja zu erwarten. Und es kommt ja auch immer auf den Task an, den du machst. Aber das macht schon, oder es hat das Verlangen auf ein anderes iPhone ein bisschen gebremst. Lässt schon wieder nach 2 Wochen, aber es war auf jeden Fall ganz nett zu sehen. Meine Frau ist noch im alten OS unterwegs. Die ist da bei so Sachen ja immer, ja, die lässt sich gerne Zeit. Bei mir läuft's. Und das auf dem 13er, muss ich mir auch mal vorstellen. Ja.
Das spricht entweder für das 13er-Gerät oder es spricht für iOS 26. Also, das können wir uns jetzt aussuchen.
Also wir wissen ja alle, welche Funktionen, beziehungsweise wie iOS 26 halt diese alten Geräte unterstützt. Ja,
naja.
Das ist ja nicht so, dass da alles drauf läuft oder alle Funktionen verfügbar sind. Aber das, was läuft mit iOS 26, läuft soweit okay. Wie gesagt, von den Gedenksekunden mal abgesehen, aber fällt so bei der normalen Nutzung eigentlich nicht auf. Und wie gesagt, sieht schon sehr neu aus und gefällt mir bis jetzt ganz gut. Klar, ich bin sehr spät erst dran, ja, aber war soweit alles okay, ja.
Ja, also
wenn man mal guckt, ich bin ja auch vor ein paar Wochen erst auf ein paar MagSafe Accessories umgeschwenkt. Von daher ist das für mich ja alles noch neu.
Ja, man muss sich die ganzen Features nur aufteilen. Ne?
Ja, man muss sich das über 10 Jahre lang genau einteilen.
Ja.
Dann hat man mehr von seiner Hardware. Ja.
Ja, so gesehen ist das gar nicht so schlecht.
Ja, nee, um Gottes Willen. Nee, ist schon okay, ja. Also wie gesagt, ist schön. Ich hatte auch zuletzt wieder ein iPad Air, ein iPhone Air in den Fingern und finde das ja nach wie vor wirklich sehr gut gelungen. Aber die Kamera, das ist eigentlich der Grund, warum ich mir kein Air kaufen würde.
Ja, also
die Versuchung ist da, aber
ich habe jetzt ein paar Tage ein iPhone Air testen können, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, wie ich immer so schön sage. Und ich muss sagen, die Kamera ist auch ein Hauptgrund, warum ich das Gerät nicht haben wollen würde. Und der zweite Grund ist der Lautsprecher. Also für mich persönlich.
Ja, okay, groß angehört habe ich mir es nicht, ja.
Der hat ja, das Ding hat ja nur einen Mono-Lautsprecher. Okay, ist klar, bauformbedingt. Wo soll das auch noch alles reingepackt werden? Und da ich relativ viel, wenn auch sporadisch, aber doch recht viel über den Lautsprecher konsumiere, auch Podcasts etc., wäre das für mich so ein Red Flag, wie man so schön sagt, oder so eine Red Flag. Weil das klingt doch wesentlich schlechter, gerade wenn man das im direkten Vergleich hat. Wahrscheinlich kann man sich dran gewöhnen. Ich meine, irgendwann hört man den Unterschied nicht mehr, wenn man nur ein Gerät vor sich hat. Aber im direkten Vergleich ist das schon für mich persönlich wäre das ein Ausschlusskriterium. Ja. Gut. Ja. Könnte man ändern, indem man mehr über AirPods hört, etc. Aber wenn man jetzt nochmal so einen ganz kurzen Podcast, so ein Newsletter-Podcast sich anhört, der so 3-4 Minuten dauert, den lasse ich dann schnell mal über einen Lautsprecher ablaufen. Ja. Wenn ich hier allein im Büro sitze, stört das sowieso niemanden. Und
aber auch da, du hast auch genug Bluetooth-Lautsprecher eigentlich zu Hause.
Ja, bis ich die dann connected habe, in Anführungsstrichen, oder bis ich dann im AirPlay drin bin, da ist schon alles abgelaufen.
Ja, es ist halt die Frage, hast du welche da stehen, die ständig an sind?
Naja, mein Sonos-System ist schon ständig am Laufen. Aber erst dann muss ich auch in der Podcast-App, also in meiner Podcast-App, in Podcast erst wieder auf das Menüfeld klicken, den Lautsprecher anzusprechen.
Ja, es ist halt die Frage, wie das, beziehungsweise wie sich's verbindet, weil ich habe ja hier auch noch einen Bluetooth-Lautsprecher stehen und mein iPhone verbindet sich ja mit dem immer direkt, ja, sobald ich irgendwie in die Nähe komme. Und dann würdest du darüber ja auch direkt abspielen. Aber wie gesagt, wie das jetzt bei dir in deinem Setup ist.
Ja, also wie gesagt, das ist bei so einem 2-3-Minuten-Podcast ist das relativ schnell. Mhm. Es ist schneller, einfach mal auf Play zu drücken und das lokal über den lokalen Lautsprecher vom iPhone zu hören, als ihn jetzt großartig mit dem Sonos-System zu verbinden. Aber okay. So ist es nun mal.
Ja.
Ja, also von daher, iPhone 17 ist schon schön und auch die Akkulaufzeit ist mehr oder weniger okay, muss ich sagen. Da habe ich keine großartigen Schwierigkeiten gesehen, jetzt auch im direkten Vergleich zum 17er. Da finde ich, das Gerät ist gar nicht so stark defizitär unterwegs. Roundabout habe ich da so eine halbe Stunde weniger Leistung in meinem Use Case gehabt. Was jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentig repräsentativ ist, weil ich hatte das Gerät ungefähr eine Woche jetzt im Einsatz parallel am Laufen und ich habe jetzt auch nicht meine Daten drauf umgezogen, sondern ich habe meinen Einsatzzweck so ein bisschen simuliert mit den Daten, die drauf waren. Und von daher muss ich sagen, ob diese halbe Stunde jetzt repräsentativ ist in meinem Use Case, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht komme ich am Ende plus minus null raus, weiß ich nicht. Dazu hätte man einen kompletten Umzug vornehmen müssen mit den realen Daten, aber für eine Woche war mir das jetzt ein bisschen zu aufwendig, das jetzt zu machen und zu erledigen. Ja, also das Thema Akkulaufzeit, wie gesagt, das kann ich mal so gefühlt ausklammern für mich persönlich. Also das wäre jetzt nicht das Kriterium gewesen, aber Kamera und Lautsprecher, das sind da zwei Gründe, die für mich dagegen sprechen. So ist es. Na gut.
Ja.
Noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung. Da habe ich über den sogenannten Kaffeebefehl gesprochen, in Anführungsstrichen Kaffeebefehl. Und da haben einige nachgefragt, ja, wie wird denn der überhaupt geschrieben? Das schreibe ich jetzt mal in die Shownotes rein. Wer wissen möchte, wie der Kaffeenate-Befehl geschrieben wird, der schaut einfach mal in die Shownotes. Und wie man den Prozess beendet, wie man generell jeden Prozess im Terminal beenden kann, das ist einfach Ctrl-C. Dann wird der laufende Prozess im Terminal beendet. Scheint auch einige Leute zu geben, die an dem Befehl interessiert gewesen sind. Gut, das nächste Thema. Es geht um Systemstabilität von externen SSDs oder von Erfahrungswerten mit externen SSDs. Und aus beruflichen Gründen musste ich mich ein wenig genauer mit Carbon Copy Cloner beschäftigen. Und da bin ich auf eine FAQ-Seite oder auf eine Informationsseite von Carbon Copy Cloner gestoßen und da stehen einige Datenträger drin, die empfohlen werden, seien es konventionelle Datenträger oder seien es auch dementsprechend SSDs. Und was mir dort aufgefallen ist, dass zum Beispiel die SanDisk Extreme, das ist die Serie, die Probleme gemacht hatte, wo einfach mal die Platte sich oder die SSD aufgelöst hat, in Anführungsstrichen, oder wo sich Bauteile, die auf der Platine verlötet gewesen sind, gelöst haben und wo auch ganz viele Spezialisten darüber berichtet haben, also speziell auch Datenrettungsfirmen darüber berichtet haben, dass das bauformbedingt gewesen ist. Und dass diese Serie auch von Carbon Copy Cloner nicht empfohlen wird oder als ziemlich instabil oder als nicht langlebig bezeichnet worden ist. Allerdings empfohlen wurde zum Beispiel die Samsung T7 Serie. War ich beruhigt, dass mein Carbon Copy Cloner Drive eine T7 ist, wenn auch eine T7 Shield, aber die Shield ist ja nur eine Darreichungsform, das ist ja halt diese Rugged-Version und ich gehe mal davon aus, dass in der T7 Shield das gleiche drinsteckt wie in der normalen T7. Also wie gesagt, eine Empfehlung ist die T7 Serie. Ja, das nur so am Rande und das zeigt auch, wie dieses Extreme-Problem von SanDisk oder aus dieser Extreme-Reihe, wie lange sich das noch dann durch die Storage-Szene durchzieht, diese Problematik und dass dieses Problem, solange diese Platten noch am Markt sind und noch irgendwo eingesetzt werden, dass dieses Problem noch lange nicht gegessen ist. Ja, interessant, dass das immer wieder aufstößt, das Ganze, und immer wieder auftaucht. Und ein nächstes Problem, in Anführungsstrichen, was ich zwar persönlich nicht habe, weil ich die Marke auch gewechselt habe, schon vor Jahren. Aber was ganz viele gehabt haben und wahrscheinlich auch in Teilbereichen immer noch haben werden, dass Synology ja für eine ganz spezielle oder eine der aktuellen Serie gesagt hat, naja, bei uns könnt ihr nur noch zertifizierte Platten einsetzen oder dementsprechend am besten unsere Platten einsetzen. Und das hat ja eine ganze aktuelle Reihe betroffen. Und da sind sie jetzt wieder teilweise zurückgerudert. Das bedeutet, dass man jetzt, wenn man sich den Disk Station Manager 7.3 installiert hat, dass man zumindest wieder bei der 2025er Serie, der Plus-Serie, andere zertifizierte Platten einsetzen kann von Drittanbietern. Also sprich Seagate, WD, you name it. Aber das beinhaltet nur die aktuelle 2025er Plus-Serie. Wir verlinken auch den Artikel von Synology, wo sie das beschreiben. Bei einigen anderen Produkten kann es noch so weit kommen oder noch so sein, dass man dementsprechend nur zertifizierte Synology-Festplatten respektive SSDs benutzen kann. Und bei den M2s hat man noch gar keine Kehrtwende vorgenommen. Die M2-SSDs werden ausschließlich nur noch oder werden nur noch zertifizierte und dementsprechend weiterhin originale, in Anführungsstrichen, Synology Drives verwendet oder dementsprechend die Drives oder Flash Drives, die auch auf der Kompatibilitätsliste erscheinen. Ja, damit hat sich nach meiner Meinung die Firma Synology keinen guten Namen gemacht, muss ich sagen. Ja. Das ist ja durch die Szene gegangen, meine Güte, mit Recht, muss ich sagen. Und die Marktbegleiter haben ja das auch aufgenommen in ihrer Werbebotschaft und haben gesagt, ja, unsere NAS-Systeme laufen auch mit Drittanbieter-Laufwerken und haben das ja auch dankenswerterweise, in Anführungsstrichen, in ihrer Marketingkommunikation mit aufgenommen. Ja, ich verstehe schon, warum das Synology macht, aber ich verstehe auch nicht, warum sie es gemacht haben. Sie wollen natürlich ihre eigenen Produkte verkaufen. Sie verkaufen es unter dem Deckmantel der Systemstabilität, der Kompatibilität. Aber das hat ja auch jahrelang davor funktioniert. Und es können ja auch die Marktbegleiter wie QNAP, Ugreen etc. Und die kriegen das ja auch realisiert. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es da auch, wie gesagt, einen technischen Deckmantel. Für mich ist das einfach nur, um ihre eigenen Produkte abzusetzen. Das sind eigentlich Upselling-Maßnahmen, ist ja meine Meinung.
Wenigstens in der Kommunikation eine klare Aussage hättest aus dem und dem Grund.
Ja, du hast
die und die Features oder wollen das und das anbieten und deswegen halt mit den Platten. Aber für mich war die Kommunikation jetzt auch nicht so klar, wieso und weshalb, warum, gerade wenn halt vorher das nie ein Thema war.
Es hat ja, ich würde sagen, jahrzehntelang funktioniert, in Anführungsstrichen. So lange gibt es Synology noch nicht. Aber es hat jahrelang funktioniert. Und natürlich, wenn du die Firmware von den Festplatten selbst anpasst an die Firmware von deinem NAS, kannst du ganz andere Dinge realisieren und sie können ganz anders in Kommunikation stehen, die beiden Platten oder die beiden Systeme an sich, und man kann andere Features oder andere Funktionen mit abdecken. Das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber man hätte das auch anders aufbauen können, so nach dem Motto, wenn du unsere Platten einsetzt, hast du die und die Möglichkeiten mehr. Wenn du jetzt WD, Seagate oder Toshiba einsetzt, meinetwegen, dann hast du halt die und die Möglichkeiten weniger.
Mm, no.
So hätte man das realisieren können oder abbilden können, nach meiner Meinung. Und dann hätte man sich dafür entscheiden können, okay, zahle ich jetzt den Aufpreis, kaufe ich jetzt die original Synology gefirmwerten Platten oder kaufe ich jetzt WD oder Seagate oder wie auch immer.
Genau.
Aber gut, immerhin haben sie jetzt eine Teilkehrtwende vorgenommen. Sie haben so ein bisschen auf die Nutzer gehört.
Ein bisschen.
Ein bisschen. Dennoch ist Synology bei mir persönlich raus, muss ich zugeben. Obwohl ich jahrelang großer Fan gewesen bin und sie auch vom restlichen Feature-Set sehr, sehr interessant und attraktiv sind. Aber nach der Geschichte war es dann für mich komplett klar, dass die so schnell wieder bei mir nicht reinkommen werden. Gut. Von Synology gehen wir mal direkt in die iPhone-Verkaufszahlen hinein. Die sind erstaunlicherweise sehr, sehr gut, wenn man Morgan Stanley Glauben schenken mag. Die haben nämlich eine Analysenotiz rausgehauen.
Ja, dank deines Kaufs, ne?
Wie einem Gerät, was ich gekauft habe, was ich immer noch nicht bereue. Schönes Produkt. War nach meiner Meinung eine gute Entscheidung. Aber anyway, das ist ja uninteressant. Sie haben angemerkt, dass sich alle Geräte extrem gut verkauft haben. Pro und die Standardreihe. Explizit haben sie auch nochmal die Standardreihe hervorgehoben, dass die wirklich sehr stark am Markt ist. Dass das halt hervorragend abgesetzt worden ist, das Produkt. Allerdings merken sie auch an, dass die iPhone R-Reihe wohl nicht so gut Absatz oder Anklang gefunden hat. Das ist wohl das größte Sorgenkind aus der ganzen Geschichte. Da haben sie verschiedene Indizien angeführt, zum Beispiel, dass die Geräte immer noch sehr gut verfügbar sind, dass sie auch vom Verkaufsstart, nachdem die anderen Geräte schon nicht mehr so gut verfügbar gewesen sind, immer noch gut verfügbar gewesen waren. Sie haben Informationen aus der Lieferkette etc. pp. Man muss natürlich dazu sagen, es gingen auch Gerüchte durch die Szene, dass die Aufteilung oder dass die vorproduzierten Geräte viel, viel höher gewesen sind als bei dem 16 Plus Geräten, was ja letztendlich das Vorgängerprodukt war. Das wurde ja abgelöst durch die R-Geschichte. Und angeblich sollen die R-Geräte wesentlich höher vorproduziert worden sein, also dass man da viel mehr am Lager hatte. Das war der erste Faktor, wo man sich noch nicht ganz klar ist. Und in China gibt es derzeit noch gar keine R-Geräte, weil es da immer noch Zulassungsprobleme gibt bezüglich dieser eSIM-Geschichte. Also von daher sind das verfälschte Werte, würde ich sagen. Und das ist
Plus, wo du gerade nochmal eSIM ansprichst, es ist ja ein reines eSIM-Modell auch bei uns.
Ja, klar.
Und wir hatten da vor dem Launch ja auch schon etwas ausführlicher drüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, dass auch das die Verkaufszahlen ein bisschen dämpft
ja, bei
uns. Weil mir geht es ja zum Beispiel auch so, ich müsste meinen Anbieter wechseln, wenn ich das eher haben wollte. Oder wirklich das eher kaufen würde,
ja, weil
meine keine eSIM anbietet.
Okay.
Ich mache ja Prepaid.
Ja.
Seit Jahren und bin da auch sehr zufrieden damit, aber der macht keine eSIM, müsste ich wechseln. Wäre jetzt auch nicht so das Thema, auch wie gesagt, du kannst ja auch die Nummer wieder mitnehmen.
Ja,
die habe ich ja jetzt schon mehrfach mitgenommen, wenn ich einen Anbieter gewechselt habe, aber die letzten Jahre, wie gesagt, ich war ja zufrieden, was soll ich da wechseln, hat immer gut funktioniert. Das reine eSIM wäre halt wirklich so jetzt die Herausforderung, oder der Grund für mich, den Anbieter wieder zu wechseln. für mich, wie gesagt, ich würde es machen, wenn ich es unbedingt haben wollte.
Ja, 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 klar.
Gibt ja ein paar Gründe, warum nicht. Aber ich denke mal, andere sind da ein bisschen festgefahren oder wollen halt an ihrer ESIM auch festhalten. Gerade wenn, eigentlich ja auch bei uns der Fall, gerade wenn du halt eigentlich so unterwegs bist, dass du sagst, ich will auch mal ein anderes Gerät testen oder auch gerade ein Android-Gerät testen und will da meine SIM mitnehmen.
Ja.
ESIM ist es halt auch wieder so ein Riesen-Hassel. Ja, was heißt Riesen? Aber du hast einen, auf jeden Fall...
ein bisschen aufwendiger.
Die Hürde ist größer. Ja. Ja, vor allem je nachdem, bei welchem Anbieter du bist, sag dem bitte viermal die Woche, du willst da ständig das Gerät umziehen.
Mhm.
Selbst wenn du da ein Online-Portal hast, irgendwo, ja, wird wahrscheinlich irgendwo ein Trigger dann setzen auf einmal, ja, weil es könnte ja auch sein, dass jemand unbefugt da mit deiner ESIM irgendwie am Rumhoppen ist.
Zum Beispiel.
Dann hast du da auf einmal irgendwo einen Block drin, musst wieder mit deinem Anbieter und was weiß ich was, ja. Das ist halt mit physisch nach wie vor immer noch die einfachste Lösung. Und ich denke, auch das ist ein Grund, warum gerade in Europa sich das vielleicht nicht so verkauft, wie erhofft.
Mhm.
Wobei, ja, inwieweit werden wir noch physische SIMs bei den nächsten Generationen halt haben. Das ist halt echt so die Befürchtung, die ja momentan im Raum steht. Ich bin mal gespannt, wie unsere EU reagieren wird. da sind ja einige Provider schon am Anklopfen wegen dem R, wo sie gesagt haben, hier, da wollen die Hersteller wieder irgendwie halt sich mehr Kontrolle über die Geräte aneignen und wollen uns da ausbooten und uns das Leben schwer machen. Oder reguliert doch bitte mal.
Mhm.
Ja, also die ersten haben da ja wirklich schon angeklopft bei den Behörden in Brüssel. Mal gespannt, ob sie sich dem Thema wirklich so annehmen wollen. Man weiß es ja nicht. Ja, bei manchen Entscheidungen, ja, es steht da zu befürchten, dass auch da dann irgendwo regulierend eingegriffen wird. In dem Fall würde ich sagen, durchaus zum Vorteil, ja, weil, wie gesagt, so ganz erschließt sich mir das auch nicht, warum er unbedingt auf eine physische SIM verzichten wollte. Aber
naja gut, es gibt halt Vor- und Nachteile, ne? Das ist halt der große Vorteil.
Ja, mit das darin größte Argument siehst du ja in den aktuellen 17er-Modellen. Wo du sagst, okay, du hast hier mehr Platz für Batterien.
Genau, das ist der größte Vorteil, den ich sehe.
Mehr Laufzeit.
Ja. Ja, das ist der größte Vorteil, den ich darin sehe. Ansonsten sehe ich da persönlich keine weiteren Vorteile. Na gut, du kriegst es etwas wasserdichter hin, das Gerät etwas besser von der IP-Zertifizierung womöglich. Das ist richtig. Und viele sagen auch stromsparender, weil dieser SIM-Slot letztendlich ja auch oder dass diese SIM-Geschichte, dieser Controller auch noch ein bisschen Strom verbraucht. Und das soll gar nicht so gering sein. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, dass das schon immens sein soll, dass dieser Controller doch schon relativ viel Strom verbraucht. Ne? Also nicht nur deswegen, weil wenig Akku drin ist, steckt, sondern weil dieses Bauteil und diese Intelligenz auch noch Strom verbraucht. Okay, das sind natürlich Faktoren, die interessant sind. Für mich persönlich wäre das jetzt kein Grund, weil ich bin der Freund von Optionen und ich bin der Freund davon, auch dementsprechend noch eine physische SIM-Karte zu haben. Ja.
Deswegen aber okay. Momentan so mit eSIM und physisch in einem Gerät ist
man gut aufgestellt.
Ist okay.
Klar.
Aber ja, wie gesagt, steht da zu befürchten, dass, und vor allem, wenn so ein Player wie Apple das halt eiskalt, was heißt eiskalt, aber durchzieht und wirklich weltweit nur noch eSIM anbietet.
Ja, gut.
Dauert es nicht mehr lang, bis andere halt in dem Bereich dann wahrscheinlich auch den Schritt gehen. Klar, ist es noch ein Differenzierungsmerkmal, aber das war die Kopfhörerbuchse früher auch, ja, oder ein wechselbarer Akku. Oder eine Tastatur am Gerät, ja, das gibt's alles nicht mehr.
Ja, also mich wundert sowieso, dass das Thema Kopfhörerbuchse so extrem vom Markt verschwunden ist, also nicht vom Markt, sondern dass sich da Leute gar nicht mehr drüber aufregen, dass die iPhones keine Kopfhörerbuchse mehr haben.
Hör auf, bei einem iPod Classic Thread zuletzt habe ich auch kommentiert, weil ja hier und Modden und was weiß ich was und ein Gerät und ja und die Vorteile, die es bietet und wie gesagt mit SD-Karte und du kannst deine MP3-Files da einfach drauf kopieren. Ich habe nur geantwortet gehabt und das Ding hat halt noch einen Kopfhörer. Eine Kopfhörerbuchse, du kannst da wirklich noch deine Klinke drin stecken. Ja. Und die Likes sind ja da dermaßen durch die Decke gegangen, wo ich auch noch gedacht habe, wie viel heute noch?
Ja, also ich habe letztens letztens habe ich gezwungenermaßen, in Anführungsstrichen gezwungenermaßen, mit USB-C-Kopfhörern hören müssen. Ja. Und dann habe ich noch so auf die USB-C-Box geguckt. Tja, gleichzeitig aufladen
ja,
und das Musik hören geht ja auch nicht mehr.
Ja, das war ja auch die Argumentation bei den ersten iPhones mit, oder wo du nur noch Lightning hattest und keine Kopfhörer.
Ist das Gleiche, mehr. Genau, das Gleiche.
Genau, ja. Wie du brauchst einen Adapter zum Laden und gleichzeitig halt mit Kopfhörer. Und ich so, ja, aber nimm doch die AirPods.
Ja, hat man aber nicht immer dabei.
Und ich hab meine Third Party mittlerweile immer dabei und
ja.
Höre außer, wenn ich nachts irgendwie zum Einschlafen nochmal was habe, nur noch mit denen oder halt mit anderen Bluetooth-Kopfhörern, aber wirklich nur noch kabellos.
Ja. Ich
mache es weniger gerne, weil wenn du dann wirklich einschläfst und dir fällt so ein Ding raus, das findest du halt nicht so schnell, wie was kabelgebunden ist.
Genau.
Auch wenn wenn die Gefahr besteht, dass du dich einwickelst in den Dingen. aber also strangulieren wird auch, also sich selbst mit den Dingen strangulieren wird auch schwierig.
Also was ich festgestellt habe, was ich ja schon seit Jahren festgestellt habe, dass die Sprachqualität über die AirPods nicht so gut ist, als wenn man jetzt die EarPods, also die kabelgebundenen Systeme nimmt. Also ich telefoniere ja sehr viel berufsbedingt und da telefoniere ich zu 99% mit den EarPods, also den USB-C kabelgebundenen Geschichten von Apple, und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und die habe ich auch in rauen Mengen in allen meinen Gadget-Taschen untergebracht, weil das ist, ja, braucht keinen Akku, braucht nichts, funktioniert immer.
Ich habe ja lange Zeit immer die Klinke-Version in Reserve gehabt hier.
Mhm.
Plus ein Adapter auf Lightning,
mhm.
dass wenn irgendwo was ist, weil die Klinke ich noch mit anderen Geräten benutzt habe und deswegen sich das auch angeboten hat, dann halt fürs iPhone Klinke zu behalten. Adapter war ja am Anfang mit bei, ja, und mein Gott, so teuer waren die Dinger jetzt auch wieder nicht. Aber seitdem ich mit anderen Geräten eigentlich auch nichts mehr mit Klinke mache, habe ich meine letzten schon vor langer, langer Zeit aufgebraucht, habe aktuell noch ein funktionierendes Paar mit Lightning. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mir da irgendwie nochmal was irgendwie auf Reserve legen werde für Notfälle, weil
ja, ich glaube, die kosten aber nur noch 13 Euro oder so von Apple, die Original, die sind ja relativ günstig. Also das
ich weiß auch nicht, inwieweit die überhaupt noch von Apple produziert werden.
Ich weiß es nicht. Bei Amazon hat man immer noch USB-C bekommen.
Oh, aber auch da aufpassen, da gibt es einige
Fälschungen, ja. Aber von daher muss ich sagen, wie gesagt, die Mikrofonqualität von den EarPods ist unwahrscheinlich gut. Das ist
ja, alleine von der Position her, das Mikro sitzt ja an einer ganz anderen Stelle als bei den EarPods.
Ja, klar. Und ich muss sagen,
das ist immer noch so ein Ding, egal wie gut das ist, es ist technisch halt schwierig, ja.
Ja. Aber wie gesagt, großer Fan von den EarPods von Apple in jeglicher Form. USB-C, Klinke oder Lightning. Gut, also wie gesagt, Morgan Stanley, diese Aussage ist mit Vorsicht zu genießen, weil wie gesagt das iPhone Air noch gar nicht komplett ausgerollt worden ist. Ich würde sagen, das muss man dann nochmal betrachten, wenn China auch mit im Boot sitzt. Ist meine Meinung. Ja, gut.
Ja, und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt mit der nächsten iPhone-Generation verhält. Ob sich dieses SIM-Only durch andere Geräte auch noch durchziehen wird.
Davon gehe ich mal aus.
Weil wie gesagt, in den Staaten haben wir ja nur schon SIM-Only.
Ja.
Da wird zwar immer noch gemeckert von Tech-Journalisten.
Einige, ja.
Wird zwar immer noch gemeckert, gerade in Bezug auf das Air, dass es halt nur noch als SIM-Only, weil dann können sie sich auch nicht aus Kanada noch die SIM-Geräte halt holen irgendwie, ja, weil das ist halt nur noch SIM-Only. Und dann kam es halt gerade die Diskussion auch in den Staaten wieder hoch, wobei es dann, wie gesagt, ja eigentlich geworden ist. Ja, egal. Auf jeden Fall kam das jetzt mit dem Air wieder auf, ja. Weil ich Hätte auch nicht gedacht, aber es gab einige, die anscheinend sich dann aus Kanada die Geräte geholt haben. Aber wenn es halt nur weltweit SIM, eSIM only gibt, ja, hat sich die Frage halt auch erledigt. Ja.
Mhm. So ist es. Ja, wir werden es sehen.
Mhm.
Wenn nicht, dann muss ich noch lange an meinem 17er festhalten. Schauen wir mal.
Okay, du hast jetzt so lange gar nicht dran festgehalten, ja? Also du sagst 15er?
Nö. Ja, war aber eine gute Entscheidung. Also ich habe es nicht bereut.
Wobei bis zum 20er kämst du jetzt eigentlich, denke ich, schon wieder gut über die Runden.
Und dann ja
das Jubiläums-iPhone wieder, ne?
Obwohl, jetzt bin ich wieder so ein bisschen in Versuchung geführt, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht dann doch wieder jährlich zu wechseln, weil wenn man das jetzt wieder verkauft, bekommt man ja einen ganz anderen Preis. Also wenn sich das so gut ausgeht wie dieses Jahr finanziell, wenn sich das nächstes Jahr auch so gut ausgehen würde, dann ist man schon in der Versuchung drin, ja, das kann man jährlich machen.
Ja, weil wir hatten es vor der Aufnahme gerade. Ja, da hatte ich ja kurz angesprochen hier, wie so, dass ich halt eBay generell so aktuell im Blick habe bei Apple-Produkten, um mal so ein Gefühl für Gebrauchtpreise zu kriegen. Also nicht nur jetzt iPhone, sondern auch iPad, MacBooks, MacBook Airs etc. Klar, die Preise sind oder es ist günstiger, klar, auf jeden Fall. Aber dass man kriegt doch noch relativ viel, je nach Ausstattung oder Gigabyte halt Größe auch.
Ja.
Bei den 16er iPhones.
Mhm.
Ich hatte auch gesagt, es gibt den einen oder anderen, der da irgendwie des Lesens nicht ganz so mächtig ist und dann sein iPhone 16 Pro Max zu einem Pro-Preis und leicht drunter noch da einstellt, weil er es irgendwie falsch gelesen, übersehen hat und sich da an Preisen orientiert. Ja, da macht der ein oder andere vielleicht ein Schnäppchen oder es fällt noch auf, ja, und man korrigiert halt das Angebot. Klar, wenn du das jedes Jahr dann auch so nochmal halt verkaufen kannst, musst du so viel gar nicht mal drauflegen, je nachdem, was für ein iPhone du kaufen würdest. Mhm. Weil wenn du mal guckst, je nachdem, wenn du heute für ein 16 Pro Max noch irgendwie um die 900 kriegst, nach Zustand, wie gesagt, Gigabyte-Größe etc., 900 und du vielleicht nicht wieder im Geschäft bist für ein Max, weil es einfach zu groß war, sondern du sagst, du willst zum 17 oder zum normalen 17 Pro greifen oder du sagst, das 17er ist für dich vollkommen ausreichend oder so, ja, da musst du wirklich nicht viel noch drauflegen, ja.
Das ist richtig, ja. Deswegen ja, also die...
Oder du sagst, boah, das R ist so geil und das kriegst du ja, was 11,99?
11,99, ja.
Ja, und du kriegst vielleicht wirklich noch 900, 950 oder so für ein Pro Max. Ja, was müssen da noch, das ist ja fast geschenkt, ja.
Naja, ist immer eine Frage der Definition, wie man geschenkt einstuft, aber es ist,
ja, klar.
Es ist ein kostengünstiger Spaß, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Mit geschenkt, da bin ich immer sehr vorsichtig mit dieser Aussage.
Ja.
Genau, was mich immer so ein bisschen triggert, in Anführungsstrichen, wenn Leute sagen, das habe ich mir geholt, das impliziert so eine Leichtigkeit da hinein, weil das habe ich mir gekauft, das vermittelt doch eher, auch wenn geholt natürlich letztendlich das Gleiche ist, aber wenn ich mir was gekauft habe, impliziert das eher, dass da richtig Geld über den Tisch ging. Und dieses geholt, oh, ich habe mir das geholt,
Oder dass da Geld über den Tisch ging, aber geholt.
Ja, das klingt alles so leicht. Oh, ich habe mir das mal geholt. Ich habe mal meine G-Klasse geholt oder so. Alles so eine kleiner Insider.
Abos vielleicht.
Ja, genau. Kommt auf die Anbauteile an.
Fake.
Ja, das impliziert so eine Leichtigkeit da hinein. Ich habe mir das mal geholt.
Ja.
Und das Kaufen, das ist doch schon...
das wird ja auch schon, wenn du irgendwo mit PayPal bezahlst, die bieten da ja auch in 30 Tagen oder in Raten. Oder bei eBay ja auch mit das eine Ding, was ja direkt hier mit Klarna in 24 Monatsraten und so ein Kram.
Ja.
Ich sehe das so kritisch.
Das sehe ich genauso.
Einfach zu einfach gemacht, auf Pump irgendwo zu kaufen. Ja,
ja, und gerade wenn man kein Talent hat, mit Geld umzugehen, in Anführungsstrichen, das soll es ja geben. Es ist genauso, wie Leute einfach mal so es wird ja auch Apple Pay. Halte ich einfach mal das Handy dran, klick, bumm, ist bezahlt. Es ist doch ein anderer Zahlungsprozess, als wenn ich aus meinem Portemonnaie die 50-Euro-Scheine rausnehme, das hart erarbeitete Geld, und das über den Tisch.
Ich habe eben schon gedacht, du sagst, die EC-Karte rausziehe und damit kontaktlos bezahle.
Ja, auch eine Möglichkeit.
Ja, aber das ist ja fast dasselbe wie mit einem iPhone. Oder es ist ja im Prinzip dasselbe, als wenn du ein iPhone dran hältst.
Ja, aber es ist noch mal einfacher mit dem iPhone. Ne? Zack, zack, bumm, und dann ist das bezahlt. Ja. Das ist für, denke ich, für viele Leute, die kein Verhältnis zum Geld haben oder kein Talent haben, damit umzugehen, nochmal schwieriger, das zu sehen. Und das Erwachen kommt dann bei vielen Kollegen am Ende des Monats, wenn sie dann knietief im Dispo stehen. Noch schlimmer ist, wenn der Dispo dann ausgeschöpft ist. Ne?
Also Dispo jetzt nicht, aber ich hatte die letzten 2 Monate, die letzten 2 Monate genau, habe ich so relativ am Limit gelebt. Mhm. Weil am Monatsende war wirklich nichts mehr da, warum auch immer, keine Ahnung.
Ja.
Müsste eigentlich auch mal ein Haushaltsbuch führen. Und diesen Monat, ja, ich bin gut im Plus, ja. Also von daher, keine Ahnung, was ich da die 2 Monate gemacht habe. Ich müsste da wirklich mal in mich kehren.
Spülmaschine, neue Brille. Das sind also Dinge, die da noch reingehauen haben, ne?
Ja, das auch, ja. Wobei für die Spülmaschine ging ja hier iPhone, ein Teil des iPhone-Budgets drauf, ja.
Also ja, das ist richtig.
Das hat nicht ganz so ein Loch in die Kasse gerissen, aber das war natürlich auch ungeplant, ja.
Ja. Und ich bin ja auch so jemand, der absichtlich sein Dispo ganz, ganz gering angesetzt hat. Genau. Absichtlich. Ich könnte zwar den größer ausbauen, wurde mir auch angeboten, will ich gar nicht. Ich habe die auf die minimalste Stufe gesetzt, weil wozu?
Genau. Ne? Das ist bei uns genauso. Wenn wir mal bei einer Anschaffung oder so einen größeren Betrag oder ich dann online eine Rechnung bezahlen will, dann muss ich auch das Limit immer hochsetzen für 24 Stunden, weil ich habe das immer auf eigentlich so klein, wie es geht, weil ich habe normalerweise keine großen Beträge, die ich irgendwie mit EC oder generell bezahlen will oder überweisen muss. Warum sollte ich da 10.000 Euro oder 20.000 Euro drinstehen haben? Macht doch keinen Sinn.
Ja, das ist ja die Überweisungslimitierung, aber ich meine auch meine Disposition habe ich ganz nach unten gesetzt, dass ich nicht
überziehen kann. Stimmt, ja, genau. Das ist wieder was anderes, hast recht. Aber auch da habe ich nie was erhöht. Ja, da am Anfang hat die Bank auch mal gefragt, wie sieht's aus und ich, wieso?
Ja.
Wenn wir Bedarf haben oder so, können wir mal drüber reden, aber nee.
Weil ich, was ich nicht habe, ist mein Motto, kann ich nicht ausgeben. Ne? Es gibt vielleicht mal Lebenssituationen, da muss man das gezwungenermaßen vielleicht machen. Aber wer mit seinen Regeleinkünften nicht seinen Lebensunterhalt im Regelfall bestreiten kann, wer permanent seinen Dispo braucht, der macht in irgendeiner Weise was falsch. Ist meine Meinung.
Ja, das falsch will ich nicht unbedingt mal unterstellen, weil es gibt auch Situationen, in denen geht's eben.
Er sagt dich ja, es gibt Situationen, aber das darf ja nicht der Regelfall sein, dass ich permanent in der Disposition stehen muss. Ne? Das darf nicht sein. Guck dir
mal die Staaten an, da wird eine Kreditkarte mit der anderen wieder.
Ja, das da würde ich keine Nacht.
Kreditkarten, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
Da würde ich keine Nacht schlafen können.
Ja, also schlafen schon, aber.
Ja.
Das wäre mir auch wieder viel zu viel Arbeit.
Also, ja.
Also, wenn du guckst, dass du da die Konten mit anderen wieder irgendwie ausgleichst, weil irgendwo muss ja dann doch, irgendwann kommt ja der Tag an dem.
Irgendwann kommt der Payday, auf jeden Fall. Und dann hilft ja auch nicht Payback.
da hilft ja gar nichts mehr.
Ja. Payback, ein hervorragender Film.
Wie hieß der Herr Zwegart? Nee.
Ja, leider auch schon von uns gegangen.
Der hat ja auch noch.
Ja, also, wie gesagt, Konsumschulden und sowas, das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Kann ich auch nicht nachvollziehen, wie sowas. Nachvollziehen kann ich schon, wie sowas entstehen kann, wenn man über seine Verhältnisse lebt. Aber, Wahnsinn. Gut, okay, wir sind ja nicht in der. Raus aus den Schulden sind wir ja nicht drin.
Nein.
Gott sei Dank.
Ich bin auch, Gott sei Dank, nicht in den Schulden.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ja, aber da hat mir ja auch zuletzt jemand erklärt, wie viel Geld ich verloren habe, dass ich hier Sondertilgungen gemacht habe und Ablöse vom Haus hier, als die Möglichkeit bestanden hat und wir das Geld ja auch, wie gesagt, angespart oder verdient hatten. ja, hier, bei den, muss man gucken, bei den Zinsen, die du da bezahlt hast und was du hier im ETF und Kram über die 10 Jahre bekommen hättest. Mhm. Und ich so, ja, sorry, aber dafür, ja, klar habe ich ein paar Euro verloren, aber.
Aber das Gefühl, schuldenfrei zu sein, ist viel geiler. Also für mich persönlich. Keine Verpflichtungen zu haben.
Ja,
das ist
alleine schon das Ausgerechnete, was du da, wie gesagt, an Sondertilgungen geleistet hast, wie viel Zeit hinten raus du dadurch halt wieder abgeschnitten hast. Allein ja. Das war für mich schon.
Ja, klar.
Belohnung, ja.
So ist es. Ja. Aber gut, jeder hat da so seine anderen Ansichten. Ne? Ich löffle lieber einen Monat Wassersuppe, als ich dann irgendwo Schulden haben sollte, in Anführungsstrichen. Also das ist meine Meinung. Gut. So,
das waren die Verkaufszahlen. Wo sind wir jetzt eigentlich?
Das waren die Konsumtipps, hätte ich bald gesagt.
Konsum.
Ja. Apple möchte doch ihre, nicht so, falscher Anfang. Es geht ja immer um Apple bei uns, mehr oder weniger. Letztendlich kommen wir immer wieder auf das Thema zurück. Nein, Mark Gurman hat mal wieder einen relativ klaren Bericht abgegeben und auch, wie gesagt, die Vermutungen, die er so also aufgestellt hat, die liegen ja schon seit Monaten in der Luft und er geht halt davon aus, dass relativ zeitnah ist natürlich auch wiederum ein dehnbarer Begriff, ein Führungswechsel stattfinden wird und John Ternus soll es werden. Das haben ja schon viele vermutet. Das haben wir ja auch schon immer wieder gesagt, dass das ja eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder ein paar Folgen her, dass wir doch da auch.
Ja, immer haben, Monat
ist das. Ich sehe das eigentlich nicht die nächsten 5 Jahre oder so.
Ja, ich meine, zeitnah kann natürlich auch sein in den nächsten. Ich meine, Tim Cook ist jetzt 65. Mhm. Ich sage mal so. 2 Jahre. Ich denke, das wird in den nächsten 2 Jahren passieren.
Die Frage ist halt, ich weiß nicht, ob du das auch noch irgendwie ansprechen wolltest, was halt das politische Umfeld momentan da eventuell auch mit zu tun hat. Weil Apple und auch gerade Tim Cook da ja doch schon, oder wir hätten uns da eigentlich mehr klare Kante erwartet, als wir dann letztlich
bekommen haben, ja.
Wochen gesehen haben. Mhm. Das ja, aber gerade am Anfang auch war dann doch noch ein bisschen was zu sehen von Tim Cook. Und ich weiß nicht, inwieweit er da vielleicht auch mittlerweile für sich irgendwo den Zeitpunkt sieht, er denkt, er ist nicht mehr in der Lage, den Kampf so zu führen, eventuell für Apple, ja, bei der aktuellen politischen Lage in Staaten.
Um nicht noch mehr seine Ideale zu verraten, in Anführungsstrichen, sagen wir es
einmal
mal so.
Einmal das und ja. Vor allem, dass ihm halt die Kraft vielleicht ausgeht. Ja.
Naja, mein Gott, es ist ja auch ein Druck. Den Druck muss man aushalten können. Egal, ob es jetzt unter einer Trump-Administration läuft oder nicht. Generell hat der Mann einen Riesendruck. Der führt einen Milliardenkonzern. Wie gesagt, im Moment sieht es ja keine rosigen Zeiten für die Tech-Industrie in den Staaten, egal ob es jetzt für Apple ist oder für andere. Hm. Also politisch gesehen keine rosigen Zeiten, sagen wir es mal so. Finanziell steht Apple ja gut da. Aber vielleicht zieht er eher die Reißleine, als uns allen lieb ist. Kann natürlich auch sein, dass er sich den ganzen Scheiß mit Trump gar nicht mehr antun möchte, weiterhin nicht mehr antun möchte. Und also ich sag mal so, meine Prognose ist in den nächsten 2 Jahren und er wird dann in den Aufsichtsrat wechseln, so wie es ja auch zum Beispiel bei anderen Tech-Konzernen passiert ist, dass dann da so ein sanfter Wechsel vollzogen worden ist, ohne dass er jetzt komplett verschwunden ist und dass halt, wie gesagt, Ternus halt die CEO-Position übernimmt und dass da halt er wieder ein bisschen in den Aufsichtsrat reingeht. Und ich bin ja sowieso derjenige, der Ternus für den richtigen hält. Und Bloomberg hat auch geschrieben, wenn man sich jetzt die Strategie von Apple anschaut, Ternus wird immer mehr ins Rampenlicht gerückt und dass das eine strategische Entscheidung der Marketing- und PR-Abteilung ist, ihn jetzt immer mehr ins Rampenlicht zu schieben. Da hat Gurman recht, wenn man sich das jetzt so anschaut. Ternus hat das iPhone Air präsentiert und vorgestellt. Da war er quasi im Rampenlicht und auch in den letzten Monaten die ganzen Interviews, die er auch gegeben hat, verstärkt auch die Interviews im Rahmen der WWDC etc. Also Turnus wurde von Apple ja immer besser positioniert und immer sichtbarer gemacht. Und es ist ein Hardware-Guy. Er kommt aus der Hardware-Schiene, aus der Hardware-Entwicklung. Und das würde Apple doch sehr, sehr gut tun. Also das gefällt mir sowieso sehr gut. Er kommt mehr aus der pragmatischen Schiene heraus, nicht so aus der ganzen starken Design-Richtung wie Johnny Ive zum Beispiel. Also da könnte mehr wiederum der Fokus auf Hardware liegen. Und das ist so mein Hoffnungsträger. Also Turnus, den halte ich für die richtige Person diesbezüglich. Gut, der wird sich dann auch beweisen müssen, logischerweise. Und dann wird man sehen, wie es mit Apple weitergeht. Die Fußstapfen, die Tim Cook hinterlässt, die sind gewaltig.
Die sind groß, ja.
Ja. Genauso wie die Fußstapfen von Steve Jobs gewaltig gewesen sind. Und Tim Cook hat halt die Fußstapfen nicht ausgefüllt, aber er hat neue geprägt und auf eine ganz andere Art und Weise hat er diese Fußstapfen hinterlassen. Das hat er eigentlich auch sehr gut gemacht. Und ich gebe zu, vor zig Jahren war ich da viel skeptischer Tim Cook gegenüber, aber die Meinung habe ich in den letzten Jahren auch ganz stark revidiert. Ja. So ist das. Schauen wir mal, ob Turnus es wert oder nicht. Ich bin der Meinung, wenn man die ganzen Fakten zusammenzieht, könnte es der nächste Nachfolger werden. Ja. Oder der nächste CEO könnte, werden. Ja. Es gab da noch andere Aussagen, dass sich Personalien ändern werden. Angeblich soll Scrooge auch in der Evaluierung stehen, das Unternehmen zu verlassen. Der maßgebliche SoC-Guy, der hinter der Hauptentwickler hinter der ARM-Geschichte steht oder hinter den Apple Silicon Chips steht, dass der auch schon irgendwo in Rente gehen soll, auf keinen Fall, denke ich, aber er will, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie alt Scrooge mittlerweile ist, das habe ich jetzt gar nicht genau recherchiert, aber der steht auch irgendwo zur Disposition. Naja, schauen wir mal. Interessant.
Ja.
So, dann gab es Neues zu dem iPhone Fold. Das Dauerbrenner-Thema, das wird uns wahrscheinlich auch noch bis zum Herbst 2000.
Bis zum Release werden wir uns das verfolgen. Ob das dann nächstes Jahr ist?
Naja, also wenn Sie noch länger warten, ich glaube, dann ist der Zug ganz weit abgefahren. Also, Jeff Pooh hat neue Fakten rausgegeben zum Rahmen. Es soll eine innovative Rahmentechnik sein aus Titan und Aluminium, die dem Gerät dementsprechend Festigkeit geben soll. Und da streiten sich jetzt so zwei Analysten. Ming-Chi Kuo sagt, ja, es soll eine Kombination aus Edelstahl und Titan werden. Und wie gesagt, Jeff Pooh sagt Aluminium und Titan. Ja, letztendlich ist es egal, in Anführungsstrichen. Hauptsache, es ist stabil. Titan und Aluminium wäre wahrscheinlich noch ein wenig leichter. Aber das Gewicht ist bei einem Foldgerät fast schon sekundär. Stabilität ist wichtig. Und natürlich auch der Knickfalz, wie gut sie das umsetzen. Ja, und genaue Millimeteranzahlen im aufgeklappten Zustand sind jetzt auch nochmal ans Tageslicht gekommen, angeblich 4,5 Millimeter dünn. Ja, und das Release-Datum soll dann zusammen mit der iPhone 18-Serie sein, September 2026. Ja. Bin ich gespannt. Und preislich haben sich auch wieder viele, jetzt sind sie wieder hochgegangen mit den Preisen. Es gab ja letztens Gerüchte, dass man deutlich unter $2,000 sein soll. Jetzt sagt der Jeff Pooh zwischen $2,000 und $2,500. Ja, weiß ich nicht.
Ich würde ja auch davon ausgehen, dass man leicht über den Angeboten von Samsung oder Google liegt.
Oder zumindest auf Augenhöhe. Aber dass wir deutlich unter $2,000 liegen, das glaube ich nicht.
Deutlich nein.
Also ich glaube,
wenn wir um die 2000 liegen würden, wäre, denke ich mal, schon gut.
Ja.
Wie gesagt, deutlich und vor allem unter Samsung oder Google sehe ich eigentlich eher weniger.
Nein. Also ich sag mal, wenn es gut läuft, liegen wir bei der Startversion kleinster Speicher etc. bei $19.49. Da, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, liegen wir bei $2.449.
Ja. Ich bin gerade überlegen, wo liegen denn die Samsung momentan?
Keine Ahnung.
Das wollte ich nämlich gerade mal gucken, aber...
Aber die liegen auch so in dem Rahmen kurz vor 2000, denke ich.
Klicken wir doch mal auf jetzt kaufen.
Ja. Seien Sie live dabei.
2099 fängt es an, ja.
Okay, ja.
Für die 256 GB Version, ja.
Ja, dann wird Apple nicht weit davon weg sein. Man weiß natürlich nicht, wie die 2026er Fold-Geräte von Samsung sich darstellen werden. Preislich und auch technisch.
Ja, okay, technisch wahrscheinlich wieder ein Ticken besser.
Ja, ja, logisch. Ja.
Nachdem wir ja mittlerweile, denke ich mal, einen Formfaktor erreicht haben, der uns ein paar Jahre noch erhalten bleiben wird. Viel dünner wird es wahrscheinlich eher weniger werden. Viel dünner wird es nicht werden. Vielleicht macht man da irgendwo nochmal ein paar Mikrometer irgendwo weg. Ja, aber gerade die Diskussion war ja beim Z Fold 7 ja auch die Batterie. Mhm. Von daher glaube ich eigentlich eher weniger, dass wir da nochmal,
schon
technisch ja bedingt.
Heute gab es neue Gerüchte bezüglich des Samsung Tree Folds, Dreifaltigkeit. Mhm. Das Gerät soll drei Akkus beinhalten, also drei separate Akkueinheiten.
Mhm. Ja.
Da bin ich gespannt. Ich bin auf das Gewicht gespannt, das Gesamtgewicht.
Also jetzt stell dir doch mal gerade vor, mit dem Plateau, was wir jetzt haben, auch gerade beim Air.
Mhm.
Ein Gerät, wo du im Prinzip ja dann zwei Smartphones hast, du hast aber nur ein Plateau, was du brauchst, mhm, und der Rest könnte theoretisch bis auf das Display-Akku sein.
Naja gut, du hast natürlich aber auch drei Displays, die du befeuern musst. Du hast natürlich
bei dem iPhone.
Ach so, ja.
Beim iPhone Fold.
Ja, ja, okay. Ja.
Wie gesagt, du hast ja in der zweiten Hälfte im Prinzip nur Display und Akku.
Ja gut, du hast aber trotzdem zwei...
Das Kamerasystem muss noch mit rein.
Du hast aber im aufgeklappten Zustand trotzdem ein großes Display, was du befeuern musst.
Ja, sag, du hast aber da, ja, du hast ja das Plateau, je nachdem, wie sie es halt technisch lösen. Du hättest das Plateau ja nur auf einer Hälfte.
Ja.
Und die andere kann ja Display... Moment, du, das Plateau ist ja Kamera und der Hauptteil vom iPhone. Das wäre ja im Prinzip die Rückseite mit der Kamera. Stimmt, dann wäre die Vorderseite. Ja, du hast ja zwei Displays in der Vorderseite. Ja, da verlierst du ja auch wieder den Platz für Akku.
Ja, stimmt. Du hast ja das Außendisplay, wenn das Gerät zugeklappt ist.
Doch nicht so einfach, ja. Doch nicht so einfach. Ich habe gedacht, du könntest da so viel mehr Akku reinmachen.
Nee,
aber das ist es ja gar nicht.
Du hast ja zwei Displays quasi dann auch übereinander, mehr oder weniger.
Genau, das ist das Problem, ja.
Ja. Naja, gut. Wir werden sehen, was Apple da zaubert. Zumindest ist es ja so, je später sie auf den Markt kommen, je höher ist natürlich auch der Druck der Marktbegleiter, dass sie da abliefern müssen.
Samsung ist der größte
Konkurrent in dem Bereich.
Genau, und die haben mit dem 7er eigentlich ordentlich geliefert.
Genau.
Ja.
Also von daher steckt da Apple schon unter Druck.
Mhm.
Und die Bonuskarte, es ist unser erstes Gerät, die können sie eigentlich nicht mehr ziehen, weil sie müssen sich am Markt orientieren. Sie müssen auf Augenhöhe was rausbringen.
Ja, egal was sie machen, die werden mit dem Markt verglichen.
Ja, logisch.
Kriegen sie aus allen Richtungen gesagt, klar, das ist euer erstes Gerät, aber ja, guck mal, wie spät ihr dran seid.
Ja.
Ihr hattet so viel Zeit, da was Vernünftiges zu machen und kommt jetzt mit so einem Schrott, in Anführungszeichen.
Richtig.
Also deswegen, die müssen schon liefern.
Ja, so ist es. Ich bin sehr gespannt. Und ich vor allen Dingen bin ich gespannt, ob mich Apple davon überzeugen kann, dass für mich persönlich ein iPhone Fold das Richtige ist. Da bin ich noch gespannter drauf. Ob sie mich verführen können, so viel Geld auszugeben, und ob sie mich davon überzeugen können, dass die Fold-Technik für mich das Richtige ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und die Skepsis ist groß. Da müssen sie schon einiges auffahren, damit ich umsteige.
Wie gesagt, ich kann mir da für mich das ja schon sehr gut vorstellen, aber das größte Problem ist der Preis.
Naja gut, wenn Sie mir jetzt irgendwas zeigen, was
2.500 für ein iPhone Fold zu bezahlen mit, keine Ahnung, 512 oder einem Terabyte, je nachdem, was da preislich dann drin wäre für das, nee.
Wenn Sie mir jetzt irgendwas zeigen, was meinen täglichen Workflow
was
leichter machen würde, weiß ich ja nicht. Irgendwas, keine Ahnung.
Im Prinzip ist es aufgeklappt ein iPad. Was macht denn da bitte dein Workflow einfacher?
Außer
dass du sagst, du legst, wie gesagt, du nutzt eine Hälfte für YouTube zu gucken und benutzt die andere Hälfte als Kickstand.
Ja, gut, das ist ja kein.
Was hast du da mehr an?
Das
an
ist ja kein,
Wert?
Ist ja kein Business Workflow. Ja, und,
aber du hast im Prinzip im aufgeklappten Zustand da genau denselben Business Workflow wie beim iPad. Und wenn du den beim iPad nicht hast, hast du das bei dem Telefon auch nicht, außer dass der Formfaktor halt nochmal entsprechend kleiner ist.
Mhm.
Und die Akkulaufzeit entsprechend bescheidener.
Ja. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, lass uns doch nochmal über CarPlay sprechen. Ja, letzte Woche kam das doch ganz gut, dass wir nochmal über CarPlay Ultra gesprochen haben. Und das dachte sich wahrscheinlich auch der Decoder-Podcast, der von The Verge produziert wird. Und sie haben den Rivian-CEO eingeladen.
Ja, nachdem sie ja mit Ford gesprochen
haben. Genau. Zieht sich ja das durch die ganze, ein roter Faden zieht sich quasi derzeit durch ihre Podcasts durch, was Apple CarPlay anlangt. Und letztendlich muss man sich diesen Podcast nochmal selber anhören. Wir geben jetzt ja nicht allen Kram wieder, aber Rivian möchte auch nicht auf CarPlay setzen und sie haben das nochmal verteidigt.
Ja, aber gar nicht auf CarPlay. Also
gar nicht.
Nur Ultra, sondern gar
komplett
nicht.
Ja. Er hat das nochmal verteidigt und er hat gesagt, ja.
Sollen sie machen. Tesla genauso. Ja,
wir haben unsere eigene KI-Integration, die wir jetzt demnächst ausrollen werden, Stück für Stück. Das kommt alles noch. Und er ist jetzt nicht so, dass diese Branding-Schiene gefahren wie Ford, sondern er ist mehr auf das Thema nahtlose Systemerfahrung gegangen. Also, dass sich das viel näher und nahtloser einbinden lässt, viel mehr, als man das mit Apple CarPlay machen kann, sei es CarPlay oder sei es CarPlay Ultra. Wir können doch eine viel nahtlosere Nutzererfahrung abbilden, als das mit Apple je möglich wäre. Und Apple hat auch, und wir möchten auch keine Kontrolle an Apple abgeben, etc.
Ja, das, ja.
Das Übliche, was mehrere CEOs ja schon gesagt haben. Mhm. Und er hat auch damit kalkuliert, dass sie dementsprechend, oder er hat mit Kundenverlusten gerechnet. Und es war Rivian bewusst, dass sie dadurch auch einige Kunden verlieren werden. Das hat er quasi auch mit
was
in Kauf genommen.
Rivian allerdings gerade am Anfang in ihrer Startup-Zeit, ja, man kann ja diskutieren, ob sie darüber hinaus sind, ja. Aber gerade am Anfang ihrer Zeit war es wurscht, weil du konntest eh nicht so viele Fahrzeuge produzieren, wie sie verkauft haben.
Ja.
Ob da 5 Leute wegen CarPlay nicht gekauft haben, ist doch egal, weil die Geräte, sage ich schon, die Fahrzeuge waren weg.
Ja.
Ja. Also da kannst du doch locker drauf verzichten, ja.
Ja, also letztendlich, alles, was er sagt, ist auf die eine oder andere Art und Weise richtig. Aber warum hat Apple denn sich dafür entschieden, CarPlay aufzusetzen? Weil die ganzen Erfahrungen, die ganz viele Nutzer mit dem hauseigenen Systemen gemacht haben, die es halt gab und immer noch gibt, die waren halt nicht so rosig. Und wenn es natürlich Rivian schafft, ein hervorragendes System zu schaffen und eine einzigartige, nahtlose Systemerfahrung für den Nutzer zu schaffen, mag das alles toll und schön sein. Aber CarPlay ist ja auch daraus entstanden, weil viele, viele, viele Kunden mit dem ganzen Kram, was von den Herstellern angeboten wurde und wird, nicht zufriedenstellend ist. Das sollte ja eine Alternative darstellen oder stellt es ja immer noch dar.
Beziehungsweise das bekannte Erlebnis auf dem Bildschirm im Auto bringen.
Ja.
Weil du, wie gesagt, du weißt,
wie dein iPhone funktioniert.
Wie dein Apple Music funktioniert.
Genau.
Du weißt, wie WhatsApp funktioniert, ja, und das, wie gesagt, dieses halt auf das Bildschirm vom Auto bringen. Darum ging es ja. Mhm. Plus natürlich dann das Longplay, auch gerade mit Ultra und Integration etc., ja, dass man da halt entsprechend im Auto dann auch als Apple, als Marke präsent ist. Dass das den Autohersteller nicht gefällt, ist auch nachvollziehbar. Gerade was Ultra betrifft, ja, wo es nochmal einen Schritt weiter geht als das bisherige CarPlay. Hat ja Ford auch gesagt, sie würden gerne, aber ihnen geht da zu viel Identität verloren.
Mhm.
Deswegen mal gucken, inwieweit Apple da drauf halt reagieren wird. Aber in erster Linie geht es ja darum, dass du dein iOS-Gefühl und vor allem auch die Apps, die CarPlay unterstützen,
ja,
als Seamless im Prinzip, ja, wie es so schön heißt, ins Auto bringst.
Yep.
Und da ist CarPlay die einzige Möglichkeit. Du kannst nicht alle Apps, die CarPlay unterstützen, als Rivian eine eigene Softwarelösung entwickeln und in dein Auto bringen. Geht gar nicht.
Nein. Das
weil
ist nicht
es gibt
möglich.
Die ein oder andere Nischenanwendung, das macht keinen Sinn, da so viel Entwicklungsarbeit reinzustecken, die in dein Auto zu bringen.
Sie haben das ja angemerkt in dem Podcast, dass Sie selektiv einige Apps gebracht haben. Google Maps ist, glaube ich, nativ möglich, ja, als App. Und Apple Music hat auch, genau, irgendwas von gefaselt. Ist ja auch möglich.
Das kannst du abonnieren und kriegst, ja, dann deinen Client, wo du dich in dein, ja, Apple-Konto dann einloggen.
Aber das ist ja lange nicht das, was alles möglich ist. Das sind ja nur...
Ja, egal wie gut die, selbst wenn du 1:1 alle Features hast und die sehen optisch aus wie das originale Rivian-System,
ja,
die funktionieren sehr gut, das ist eine von allen, die du mit CarPlay nutzen kannst.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Und interessant ist auch, ich habe jetzt nochmal recherchiert, welche Hersteller, jetzt geht's nochmal um CarPlay Ultra, weil da haben wir ja letzte Woche auch nochmal drüber spekuliert, wer drin ist oder wer draußen ist. Und mittlerweile gibt es auch ganz klare Commitments, dass Autohersteller sich nicht für CarPlay Ultra entschieden haben oder das nicht unterstützen wollen. Und da habe ich jetzt mal eine Liste rausgesucht. Audi, BMW, Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Polestar, Renault, Rivian, und Volvo, die wollen halt nicht CarPlay Ultra unterstützen.
Aber,
ja,
bis auf Rivian unterstützen alle CarPlay.
Ja, das ist richtig.
Unterstützen alle CarPlay. Wie sie es technisch umsetzen, ob dann Ford wie mit Sync oder Renault mit ihrem System, eine andere Frage. Aber sie unterstützen alle CarPlay.
Das ist richtig, ja. Und wir haben auch noch spekuliert letzte Woche, ob jetzt Porsche...
Und Entschuldigung, wenn ich das nochmal unterbreche. Und keiner von denen plant, die Unterstützung von CarPlay einzustellen.
Bis jetzt
das
nicht.
Kommt auch noch dazu.
Bis jetzt haben wir nichts davon gehört.
Das kommt auch noch dazu.
Ja.
Das ist ja der einzige von den genannten. Du hast Tesla halt nicht erwähnt. Ja, die würden ja auch nochmal diese Rivian-Ecke gehören. Unterstützen sie alle CarPlay? Es gibt bis jetzt keine Pläne, CarPlay einzustellen. Wie gesagt, keine Ultra-Unterstützung.
Ja.
Haben wir auch schon drüber gesprochen, wieso, weshalb und warum.
Ja.
Aber da hast du wenigstens CarPlay.
Ja, und Porsche ist nach wie vor noch im CarPlay Ultra-Bereich mit drin in der Liste. Aktuelle Liste von ein paar Tagen. Die wollen noch CarPlay Ultra unterstützen. Obwohl bei VW ist ja derzeit auch sehr viel im Umbruch, was Software anlangt.
Wobei da auch schon wieder dementiert wird, ja. Von daher mal gespannt, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, auch gerade mit den Investitionen, die ja von VW bei Rivian getätigt wurden. Ich weiß nicht, wollen wir das Fass jetzt so groß aufmachen?
Nee, weiß ich nicht. Das sprengt den Rahmen dieser Sendung. Jedenfalls ist es ja im Moment so, dass Volkswagen wohl vermehrt oder zukaufen möchte. Software von Rivian, wie gesagt.
Ja, beziehungsweise sie hat ja früher selbst entwickelt und wollte ja für alle Autoplattformen im Prinzip eine Plattform machen. Das war ja Cariad oder Cariad, wie man im Deutschen...
Für Skoda, für alle VAG.
Für den Konzern.
Für den ganzen VAG-Konzern.
Die ja eine Plattform entwickeln.
Ja.
Und die dann anpassen. Da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube nicht explizit jetzt über Cariad, aber über VW als Konzern.
Was ja auch eine clevere Idee ist, eine Stammsoftware zu haben.
Jetzt sind sie nur von der Idee halt weggegangen. Cariad wird zwar noch weiter existieren, aber nur noch als Integrator. Und zwar war ja da gerüchteweise die Sache, dass Cariad in Zukunft für den westlichen Markt Rivian anpassen soll.
Mhm.
Und XPeng für China.
Ja.
Kann man machen, ja, keine Ahnung. Aber XPeng wurde auch schon wieder von VW dementiert. Also da ist anscheinend noch vieles im Unklaren. Da muss man mal gucken, was kommt, aber es wird definitiv was eine Änderung stattfindet.
Nur eine kleine Klugscheißer-Einlage, es heißt nicht Xpeng. Das wird zwar akzeptiert, aber es wird nicht so ausgesprochen. Es heißt Xiaopeng.
Ja.
Es heißt ja auch Xiaomi und nicht Xiaomi. Da steht ja auch ein X am Anfang.
Oder Xiaomi oder so. Ja. Xiaomi, genau.
Weil ich habe letztens mit Xiaopeng telefoniert, mit der Marketingabteilung, und den habe ich mal gefragt. Es ging noch um andere Dinge, aber es ging auch um die Aussprache von dem Namen. Es heißt Xiaopeng. Ja. So wird es offiziell ausgesprochen.
Ich bin an einem PKW-Transporter zuletzt vorbeigefahren mit lauter Xpeng auf der Ladefläche.
Kabeng. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt, was da CarPlay Ultra technisch passieren wird. Ich sehe da allerdings große schwarze Wolken auf uns zukommen, weil die Ablehnung doch im Markt, also speziell von Ultra, sehr groß ist. Naja, schauen wir mal.
Ja, wir müssen mal gucken, was dieses Integrieren halt letztendlich bedeutet. Ja, ich hatte ja auch schon so zwei, drei Sachen angesprochen, gerade wenn man über Rivian redet. Wir hatten es eben schon erwähnt, ja, mit der Aussage vom CEO von Rivian in Bezug auf CarPlay. Deswegen bin ich echt mal gespannt. Ja, wobei Integration oder Anpassung ja viel bedeuten kann.
Das ist richtig.
Jetzt ist VW oder unterstützt VW CarPlay. Das könnte auch in einer Anpassung passieren, dass man zwar, oder dass man auf dem System von Rivian aufbaut und CarPlay noch mit dazu integriert, aber das steht alles momentan so in den Sternen. Ich denke auch, dass wir da noch länger davon entfernt sind, aufgrund der aktuellen Berichte, als ich gedacht hätte. Ich hatte gedacht, dass wir da jetzt relativ zeitnah schon was sehen, was jetzt zumindest mal VW betrifft, aber ich glaube, da sind wir noch weit weg. Oder länger weg, als ich gedacht hätte, zumindest mal. Ja.
Schauen wir mal. Ich bin auch gespannt. Im November werde ich eine längere Zeit einen Leihwagen haben von Volkswagen.
Ich habe schon gedacht, von
nee, um Gottes Willen. Nein, von Volkswagen.
Nee, sag mir nur, wie spricht man es aus?
Xiaopeng. Okay. So hat es mir jedenfalls der Kollege von Xiaopeng erklärt. Gut. Hört sich auch schöner an als Xpeng.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ne? Aber es wird akzeptiert. Genau, wie von Huawei akzeptiert wird, dass die Leute in Deutschland es Huawei aussprechen.
Ja, genau. Huawei. Es ist ja auch nicht Hyundai. Ja. Wie Hyundai oder so.
Ja.
Ist es, glaube ich, so steckt dann auch.
Ja. Ist ja so clever, es gibt jetzt den türkischen Autohersteller, der auf den Markt gekommen ist, die nennen sich, glaube ich, Tox. Die erste türkische Automarke, die jetzt auch bei uns verfügbar ist. Hast du es mitbekommen?
Nee.
Ja, musst du mal gucken. Interessant, sagen wir es mal so. Ein ehemaliger CEO aus dem Bosch-Bereich ist damit im Boot. Ja, ganz interessantes Fahrzeug. Oder Fahrzeuge. Und den neuen geplanten Hipster von Dacia, den hast du mitbekommen, ne? Der eventuell kommen soll. 10.000 Euro E-Wagen oder E-Auto. Da bin ich gespannt, ob sie den wirklich für den Preis rausbringen.
Ja, und vor allem so.
Ja, also ganz schlecht sah der nicht aus. Sah aus wie so ein kleiner, wie so ein zusammengequetschter Hammer irgendwie, ne? Wie so ein Mini-Hammer hier. Als ob sie den irgendwie in eine Schrottpresse getan haben. Ja, warum nicht? Ich bin ja ein großer Dacia-Fan geworden. Schauen wir mal. Gut, wo wir gerade bei E-Mobilität sind, lass uns mal über neue Regularien sprechen, was den E-Scooter-Bereich beanlangt. Ich finde, das Thema passt hervorragend dazu. Ab 2027 gibt es neue Regeln und Pflichten. Da müssen nämlich alle neu, die Betonung liegt auf neu zugelassenen Fahrzeuge, also E-Scooter, einen Blinker haben. Meiner zum Beispiel, der hat das schon vorher drin gehabt, den ich habe von Navi, der hat vorher schon eine Blinkanlage verbaut gehabt. Viele haben das auch falsch interpretiert, dass die ganzen alten Dinge halt nicht mehr gefahren werden dürfen. Das stimmt nicht. Neu zugelassen.
Ich wollte es gerade erwähnen, genau.
Ja, da wird nämlich auch viel dummes Zeug von sich gegeben. So, und dann gibt es noch neue Bußgeldstaffelungen. Bürgersteigfahrten kosten jetzt 25 Euro anstatt 15 Euro Strafgebühr oder Bußgeld. Und zwei Personen auf einem Roller 25 anstatt 5 Euro.
Ja, das ist schon besser. Aber generell Bußgeldkatalog ist ja.
Und dann haben, was ich zwar gut finde, aber ich finde es aus Gründen dessen, dass jetzt ja wieder jede Gemeinde oder jede Stadt eigene Regeln aufstellen darf, das ist so ein bisschen problematisch. Also jetzt hat man die Möglichkeit gegeben, dass die Gemeinden und Landkreise individuelle Möglichkeiten haben, Regularien aufzustellen, wo jetzt diese ganzen Mietroller oder wie die ganzen Mietroller abgestellt werden dürfen. Und ich finde schon, da sollte es eine globale Regel geben. Und sie sollte nur in gewissen Bereichen angepasst werden dürfen. Weil wenn da jeder wieder so ein eigenes Süppchen kocht, ja, ob das so toll ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber dass es da bessere Regeln geben muss, ist klar, weil das ist ja auch teilweise Kraut und Rüben, was da mit diesen Mietrollern in den Städten passiert.
Ja, wobei die Frage ist ja wieder, was machen diejenigen halt mit den Rollern, die sie mieten?
Naja, aber wenn es Regularien gibt, wie die abgestellt werden müssen.
Ja, hält sich dann jeder dran? Es ist halt die Frage, wie es abrechnungstechnisch aussieht, wenn du das halt nicht machst. Ja,
ja, gut. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, das ist teilweise sowieso ein Problem, wie da mit den Dingern gefahren wird und was damit so alles angestellt wird. Das ist gar nicht so unproblematisch, sagen wir es mal so. Mhm. Ich bin ja auch dafür, dass es eine Helmpflicht geben müsste für die E-Scooter-Fahrer.
Oder generell?
Ja, also für Fahrradfahrer würde ich bald sagen, müsste es auch eine Helmpflicht geben, ja. Aber ich halte die Unfallgefahr mit E-Scootern ein wenig höher als mit Fahrrädern, muss ich sagen.
Meinst du?
Und das zeigt auch die Statistik. Seit 2019 sind die Zahlen ja stetig nach oben gegangen, die Unfallstatistiken bezüglich der E-Scooter-Unfälle.
Ja, okay, wobei das ja auch da, irgendwann fängt es ja mal an, dann gab es den Boom, klar.
Ja, gucken, und
wie sich's dann einpendelt, ja.
Und durch diese kleinen Räder, teilweise sind das ja auch noch Roller, die jetzt nicht unbedingt die modernsten sind, die noch unterwegs sind. Ich rede jetzt nicht unbedingt von Mietrollern, sondern die sich die Leute gekauft haben. Das sind, dann bleiben die irgendwo hängen. Was weiß ich mit den kleinen Mini-Dingern, mit den kleinen Mini-Rollen etc. pp. Also die Unfallgefahr ist nach meiner Meinung schon etwas höher, auch aufgrund der Bauweise von vielen E-Scootern, als bei Fahrrädern. Das ist jetzt so meine gefühlte Wahrnehmung. Das wird wahrscheinlich nicht der Realität entsprechen, keine Ahnung, aber das fühle ich jetzt mal so. Aber gut, egal. Finde ich gut und Blinker finde ich auch gut, dass das Pflicht wird. Ja, haben wir denn noch irgendein Thema?
Blinker finde ich aber auch schon wieder schwierig, weil gerade, du hast ja schon erwähnt, es gibt ja auch diese kleinen oder diese ganz kompakten Dinger.
Also meine Blinkanlage ist so kompakt untergebracht, die sitzt im Griff, also in den Griffenden drin sozusagen. Ach so,
nur da dann, weil ich habe mir nämlich eben hinten vorgestellt, wie soll denn das funktionieren an der hinteren Rolle oder so, ja.
Ja, ich meine, wenn du jetzt eine normale Figur hast, sage ich das mal so, dann stehen ja die Blinker rechts und links raus. Ne? Also ich habe es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, also eine normale durchschnittliche Figur von der Breite her gesehen. Wenn du natürlich da in, naja gut, egal. Und von daher ist das ja okay. Dann solltest du den Blinker ja wahrnehmen, optisch.
Hm.
Und das ist eigentlich relativ gut umgesetzt. Ja, also hinten hat meiner keine Blinker, hat nur eine Lichtanlage.
Ja, das ist nämlich das, was ich gerade überlegt
habe. Und Bremslicht halt. Ja. Licht, normales Licht und Bremslicht und vorne halt normales LED-Licht, was man auch noch verstellen kann, was ich teilweise ein bisschen merkwürdig finde, dass man es so stark verstellen kann, weil man kann es nämlich auch so stark runterklappen, dass man es nicht mehr sieht. Ja, gut, das ist auch fraglich, ob das so weit gehen sollte, aus Sicherheitsgründen. Egal, andere Sache. Aber ich würde sagen, ich habe noch ein kleines Thema, was Software beanlangt, einen kleinen Software-Tipp. Und dann sind wir durch.
Okay.
Solid Glass ist ein kleines kostenloses Utility, was rückstandslos die Liquid Glass Darreichungsform auf macOS Tahoe deaktivieren kann. Da sind wir wieder beim Terminal, weil es ist letztendlich nichts weiter als ein Terminal-Befehl, der in Form einer GUI umgesetzt worden ist. Aber da dieser Terminal-Befehl so komplex ist und so viele Schalter hat, in Anführungsstrichen, würde ich schon dazu raten, das über diese GUI zu realisieren. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wer das weghaben möchte, und ich bekomme immer wieder verstärkt Nachfragen, kann man das denn alles wirklich ausschalten? Ja, mit Bordmitteln rückstandslos nicht, aber dementsprechend mit Utilities oder mit Terminal-Befehlen. Und deswegen empfehle ich Solid Glass. Jo. Kostenloses kleines Utility.
Na, gut.
Dann sind wir doch durch.
Mhm.
Ja.
Zumindest mal würde ich sagen, ja.
Also ja, ja.
Ich habe jetzt.
Ich habe kein Gadget. Ich teste gerade ein Gadget. Das werde ich aber erst nächste Woche besprechen wollen. Für mich derzeit die Storage-Überraschung des Jahres, aber dazu nächste Woche mehr.
Oh, was für ein Teaser.
Naja, das Jahr ist ja bald rum, also das ist, so viel kann da ja nicht mehr kommen, aber diese SSD hat mich doch nachhaltig beeindruckt von der Gesamtdarreichungsform, sei es Leistung und sei es Verarbeitungsqualität. Und sie kommt nicht von SanDisk.
Ja, dann sind wir mal gespannt.
Ja, ja, das wird gespannt. Aber es kann ja bei mir nur eine Marke sein, die ich ja favoritisiere. Aber gut, nächste Woche mehr. Okay, dann würde ich sagen, lass uns das Ding für heute dicht machen.
Mhm.
Dann sparen wir auch ein wenig Serverplatz. Gut, also in diesem Sinne, dann bis nächste Woche.
Ja, bis dann, ciao.
Tschüss.
Free audio post-production by Alphonic.com.